Next Generation Tech, der Technologieaktien-Podcast mit Thomas Rappold und Roman Pschibilla.
Hallo Thomas.
Hallo Roman.
Ja, jetzt ist es ja schon 3 Wochen her, nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Die Community wurde schon ganz unruhig und hat gesagt, wann kommt der nächste Podcast? Wir haben uns ja ein bisschen Zeit gelassen, weil die Berichtssaison wollten wir noch abwarten, bis diese zu Ende ist, weil standardgemäß schlägt Tesla als erster auf in der Berichtssaison und hinten raus kommen dann doch einige Werte der nächsten Generation, die wir auch bei uns im Index haben, wie zum Beispiel Snowflake, GitLab, Scalar und Palo Alto und CrowdStrike. Und über die möchten wir auch heute sprechen, denn die Reaktion am Markt war jetzt nicht bei allen dieser Unternehmen positiv, sondern es ging auch bei einigen recht abwärts. Snowflake 20%, GitLab 22%. Und vor allem heute ist mir wichtig, dass wir ein bisschen darüber sprechen, gibt das neue Chancen für Anleger? Gibt es auch für dich im Index, wo du sagst, da kann man jetzt nochmal mit frischem Neugeld zugreifen oder vielleicht sogar die ein oder andere Aktie übergewichten? Das würde ich heute gerne ein bisschen mit dir gemeinsam anschauen, weil uns haben da auch im Vorfeld viele Fragen dazu erreicht, auch von bestehenden Investoren, die gesagt haben, könnt ihr bitte so ein bisschen auf die schauen, weil der ein oder andere war natürlich dann doch überrascht, dass es zum Beispiel bei einer Palo Alto Networks 19-20% nach den Zahlen abwärts geht. Lass uns beginnen mit den Cybersecurity-Aktien. Palo Alto hat Zahlen gebracht, die waren gut, der Ausblick etwas verhaltener. Wie gesagt, ging 19% nach den Zahlen abwärts. Danach hat der Markt aber schon in den nächsten Tagen das Ganze wieder ein bisschen wettgemacht. Und CrowdStrike, ein umgekehrtes Bild, gute Zahlen gebracht, guten Ausblick, die Aktie nachbörslich nach den Zahlen gut 20% aufwärts. Wie hast du auf die Zahlen von Palo Alto und CrowdStrike geschaut?
Ja, vielleicht da vorneweg, wenn ich das so schmunzelnd zurückspiele, Anleger haben immer, sind verblüfft, wenn es mal im Wert 15% oder 20% nach unten gehen kann. Andersrum, wenn es 20% nach oben geht, nehmen sie das als Selbstverständlichkeit dann hin. Also das muss man mal sehen. Ich sage immer, Börse ist ganz einfach, es gibt nur 3 Zustände. Der Markt bleibt gleich, oder das heißt, die Aktie bleibt gleich dann. Ich bin ja kein Market-Fetischist, sondern ich bin ein Einzelwert-Fetischist. Der Markt ist mir total egal, sondern mir geht es nur um Einzelwerte. Wenn der Wert sich an dem Tag nicht bewegt, braucht man nichts tun. Geht der Wert nach oben, habe ich Geld gewonnen, dann werde ich reicher. Geht der Wert nach unten, dann bietet sich für mich eine neue Opportunität, vielleicht da neu zuzukaufen. Mhm. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit einem Anleger, der hat sich furchtbar darüber aufgeregt, weil er in dem Wert vor einem Jahr nicht mehr dazu gekauft hat. Und um beim Costolani zu bleiben, bei dem früheren Fliegenträger und Börsenexperten, ja ein Kult war der immer, der hat gesagt, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild für Anleger. Wenn eine Straßenbahn einem vor der Nase die Tür zumacht und davon fährt, bitte nicht versuchen, da noch aufzuspringen. Das kommt an die nächste. Und das Schöne an der Börse ist häufig, dass Werte dann, auch sehr gute Werte dann, zurückkommen, weil, wie es Charlie Munger, der kürzlich verstorben ist, immer wieder, letztes Jahr wieder gesagt hat, auf der Hauptversammlung bei Berkshire Hathaway, dann auf die Frage hin, wie schaut das zukünftige Business Model von Berkshire Hathaway weiterhin aus? Da sagt er, das ist eigentlich ganz simpel. Solange jeden Tag genug Dumme am Aktienmarkt aufsteigen und so viele Fehler machen, dann gibt es für uns Opportunitäten, wo wir gutes Geld verdienen können. Und um es auf den Punkt zu bringen, vielleicht fangen wir bei Palo Alto Networks an. Du hast es gesagt, sehr gut gemeldet. Und beim Ausblick haben sie ein Wort benutzt, auf Französisch sagt man fatigué, also müde oder zurückhaltend oder schläfrig dann. Und genau das ist quasi rausgekommen. Das ist auch auf Slides von denen drauf dann, wo sie sagen, die Leute sind im Bereich, also die in Cybersecurity investieren, vordergründig etwas müde. Das wurde jetzt im Markt falsch aufgenommen. Das wurde so tituliert, dass eben weniger IT-Spending in Cybersecurity fließt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist quasi der Begriff müde oder fatigue ist quasi herausgegriffen worden, interessanterweise. Tatsächlich muss man den Kontext verstehen. Und der Nikesh Arora, also der CEO von Palo Alto Networks, ist ein erprobter CEO, der war vorher auch, hat sein Handwerk bei Masayoshi Son, bei Softbank gelernt. Bei Google war er da in einer führenden Position dort. Also der versteht sein Handwerk. Er hat es darauf bezogen, es geht jetzt nicht so low-hanging fruit im Cybersecurity-Bereich weiter, dass du da eine Lösung machen kannst und alle schreien Hurra und kaufen das. Wenn die CEOs oder CTOs in den Firmen sagen jetzt ganz bewusst dann sagen, okay, wenn ich das Geld und ich bin bereit, das Geld für Cybersecurity auszugeben, aber ich will ganz konkret wissen, was geschieht mit dem Geld, wie produktiv sind wir dadurch, wie viele Angriffsvektoren wir damit weniger haben dann. Und das wurde aus dem Zusammenhang gerissen dann. Und zusätzlich, muss man auch sagen, wurde auch nicht kommuniziert, hat Palo Alto Networks, es gibt ja die schöne Verbindung, wenn heute ein Unternehmen irgendwie ruft, wir machen was mit AI, geht der Kurs dann durch die Decke am nächsten Tag oder noch am gleichen Tag. Genauso wie vor 20 Jahren dann mit dem Thema .com, wenn die Firma gesagt hat, wir benennen uns um in .com, kannte der Kurs keinen Halt mehr. So. Und jetzt eigentlich positiv, was bei Palo Alto total unten ist, Palo Alto verknüpft jetzt perfekt die beiden Riesenwachstumsbereiche Cybersecurity und AI zusammen. Und Palo Alto hat jetzt generiert bereits 100 Millionen Dollar wiederkehrenden Umsatz im Bereich künstlicher Intelligenz. Und zwar in Form von Produkten dann, die eben auch Angriffe, es gibt ja jetzt durch das Thema künstliche Intelligenz, durch das Thema ChatGPT und so viel mehr Angriffsvektoren. Also im Darknet werden da auch viele Sachen inzwischen geteilt und außerhalb dann, wie du Unternehmen angreifen kannst durch entsprechende Prompts und aus den Prompts Dinge rauszulesen, also Prompts oder Accounts zu hacken dann von ChatGPT und so. Und da setzt Palo Alto Networks an und zwar in der Forward-Strategie. Palo Alto gehört ja zu denen oder ist das Cybersecurity-Unternehmen, was auch generell den meisten Profit macht, den besten Cashflow hat. Und jetzt kommen die aus der Position der Stärke, dass sie sagen, so, wir gehen jetzt aggressiv an die Kunden ran und sagen, dann buy two and pay one, so frei übersetzt. Man kennt das vom Buchladen dann, du kaufst zwei und musst nur eins zahlen dann.
Kriegst ja, das ist noch gratis. Interessant, Thomas, das ist noch interessant. Der CEO von CrowdStrike hat ja in der Pressekonferenz zu ihren Zahlen da ja so ein bisschen so einen Seitenhieb Richtung Palo Alto verwendet, dass er gesagt hat, bei uns ist es nicht so, dass wir irgendwas for free geben müssen, sondern bei uns wollen die Kunden möchten sogar die Features, die wir anbieten. Und er hat ja so ein bisschen gesagt, Palo Alto hat er nicht namentlich genannt, aber zumindest mal so ein bisschen Seitenhieb gegeben, hat gesagt, ja, die geben quasi jetzt Features umsonst raus, in der Hoffnung, dass sie dann langfristig quasi weiter genutzt werden.
Ja, genau. Ja, also natürlich gibt es da einen beinharten Wettbewerb und das Schöne ist, um das auch den Anlegern zu verdeutlichen, wir haben uns ja bewusst für die Unternehmen da entschieden, dann für die als Cybersecurity-Block dann, ja, im Eishockey. In der Schweiz hat man früher gesagt Atomblock dann, also wirklich Best of. Dann All-Star-Team, dann, da haben wir die CrowdStrike, da haben wir die Zscaler, da haben wir die Palo Alto Networks und auch die Cloudflare dort mit dabei. Warum habe ich die reingenommen? Weil sie eben jetzt nicht mehr singuläre, einfache Cybersecurity-Unternehmen sind. Dieser Markt ist vorbei oder verschwindet zunehmend, sondern es, the winner takes it all. Es ist ein Plattformgeschäft dann. Und das sind die führenden Plattformen, diese Anbieter, die vier, die ich genannt habe, die sind entweder schon eine Plattform oder wandeln sich komplett in diese Plattformwelt, dass sie den Unternehmen viel mehr anbieten können. Und ich halte die Form bei das können sich die Investoren gerne auch en Detail in der Investorenpräsentation auch von der Palo Alto abrufen. Geh noch mal ein paar Jahre zurück. Als der Nikesh Arora, der CEO, zu Palo Alto kam, vor 6-7 Jahren, hat er folgende Strategie gefahren, dann sehr erfolgreich, dass er gesagt hat, wir übernehmen kleinere Cybersecurity-Unternehmen, Startups dann, die so als ein One-Product-Show, One-Trick-Pony unterwegs sind. Und die integrieren wir bei uns auf der Plattform. Und das ist bei uns, wie der Steve Jobs früher gesagt hat, dann, it's a service, it's not a platform. Dann. Also er hat diese Services dann genommen, schnell assimiliert, integriert dann auf die Plattform von Palo Alto und hat den Kunden diesen neuen Service dann verkauft. Und genau das zeigt eigentlich bei Palo Alto eigentlich das Leverage, dass sie bei Kunden, die eben mehr als ein Produkt nutzen, ein x-faches an Umsatz rausholen. Man spricht auch vom Total Addressable Market in einem Kunden, bei einem Kundenaccount dann. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und eben, sie verschenken die Produkte nicht dann. Sie generieren bereits 100 Millionen mit künstlicher Intelligenz. Und nun haben sie einfach gesagt, okay, lass uns das sehr aggressiv angehen. Wir kaufen uns in den Markt viel stärker ein dann. Und ich halte das in der Position, wo Palo Alto ist, für richtig. Und das ist auch wichtig zu sagen für unsere Zuseher und Zuhörer. Cybersecurity ist nicht gleich Cybersecurity. CrowdStrike bewegt sich in einem anderen Marktumfeld. Die decken einen anderen Bereich ab dort dann, der eben auch durch das Thema künstliche Intelligenz sehr zukunftsträchtig ist. Aber man kann hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich vergleiche es ein bisschen. Ich habe kürzlich, weil ich ja Kolumnist bei Deadline bin, zum Thema Silicon Valley, habe ich kürzlich die Kolumne auch genau Palo Alto gewidmet. Man kann das so ein bisschen, diesen Shift jetzt, den wir gerade sehen und wie der Kurs runtergegangen ist, vergleichen mit Adobe. Die haben im Jahr 2011, 2012 haben die ihr Geschäft umgestellt auf ein Abo-Geschäft, aufs Cloud-Business. Dafür wurden sie damals extrem abgestraft, ja. Dann, da ging der Kurs damals auch um 20% runter, weil es die Analysten nicht, they don't get it, sie haben es nicht kapiert dann. Heute versteht es komischerweise jeder und du zahlst Upsides auf Adobe, weil sie genau das Geschäft machen, weil sie heute 80% des Umsatzes quasi jährlich wiederkehrend haben. Dann. Insofern, genau das ist, was Charlie Munger gesagt hat, dann eben freudig über diese, in Anführungszeichen, Idioten, die dann die Aktie dann runtergeprügelt haben um 20%. Wenn es fundamental in Ordnung ist, das Unternehmen, und wenn die Strategie gerechtfertigt ist, wie es hier der Fall ist, dann freuen wir uns. Das ist das Schöne, weil wir ja ein AMC haben, dass wir hier situativ und punktuell in diesen Einzelwerten zukaufen können und dürfen. Und natürlich ist der Kurs jetzt dann noch deutlich, oder die Aktie, nicht der Kurs, sondern das Unternehmen ist ja gleich gut wie vorher, eher noch besser, aber wir kriegen es 20% billiger, ist für uns da, wo wir mal dann bei frischem Geld wieder zulangen werden. Dann, so einfach ist die Welt.
Du hast gesagt 20% weniger und zulangen. Da sind wir beim Unternehmen Snowflake angekommen. Die Aktie ist auch nach den Zahlen 20% abgetaucht. Überraschend sicherlich, dass es einen Wechsel beim CEO gab. Der aktuelle CEO ist zurückgetreten bzw. retired, geht in Rente und ein neuer kommt. Zwei Fragen dazu. A, kam das für dich überraschend, dass es da einen Wechsel auf dem CEO-Posten gab? Und die zweite Frage, hältst du weiter an Snowflake fest?
Genau. Also nochmal für die Zuhörer und Zuseher auch einzudeuten, Snowflake ist auch eine Aktie, die Warren Buffett im Depot hat seit dem IPO, also sozusagen da auch speziell geadelt dann. Also bekannt war es mir nicht, dass er CEO ausscheidet. Ja, das ist damit kommuniziert worden dann. Und wenn man da so will, auch ähnliche Situationen, wie wir sie bei Palo Alto erlebt haben. Man könnte sagen, ein wenig ungeschickt die Sache dann eingetütet. Aber für uns als Anleger wiederum geschickt, weil wir wollen ja dann mehr zukaufen dann von Werten. Und uns freut es, wie Warren Buffett auch richtigerweise immer sagt, wenn wir von einem Unternehmen überzeugt sind, da investiert sind, das wird günstiger, dann freuen wir uns darüber, weil dann können wir mehr Stücke dazu kaufen. Dann. Mhm. So der bisherige CEO, du hast da jetzt beim Retired ein bisschen geschmunzelt, der ist 65, also da kann man auch dann mal im Technologieunternehmen ein bisschen kürzer treten mit 65. Und die Nachfolge ist intern sauber geregelt, weil der Chef aus dem Bereich künstlicher Intelligenz aus dem Geschäftsbereich, das heißt der CTO mit Hintergrund, wo das ganze Thema AI, künstliche Intelligenz bei Snowflake leitet, wird neuer CEO. Das heißt, es ist eigentlich eine perfekte, macht sehr viel Sinn dann, weil Snowflake genau in dem Bereich auch zahlreiche Kooperationen, Beteiligungen an Startups hat und diese Large Language Models, also diese generative AI auf die Plattform integriert und integriert hat. Und ich möchte das mal auch den Zuhörern, Zusehern weitergeben, was unsere Unternehmen auch auszeichnet, so wie Snowflake, und wir kommen nachher noch zu weiteren. Snowflake hat eine sogenannte Net Retention Rate von aktuell 131%. Was heißt das? Das heißt, muss man sich vergleichen wie bei einem Abo, bei einem Zeitungsabo, 131% im Zeitungsabo-Bereich oder im Netflix-Abo-Bereich dann, also bei Medien, würde bedeuten, ein Kunde kommt nicht nur wieder, dass er das Produkt wieder also nutzt dann, sondern es kommt auch 30% mehr von dem Kunden oder von den Kunden dann. Muss man sich also vorstellen, jemand hat ein Zeitung- oder Zeitschriften-Abo oder Netflix-Abo dann, und statt dass nur jeder, der schon Abonnent ist, wieder so normal zurückkommt, das wäre 100%, 80% wäre dann eine Churn-Rate, also dann heißt, ich verliere 20% meiner Abonnenten die haben 131%, das heißt, es kommt auf jeden Abonnenten dann 1,3 wieder zurück dann. Also das ist sozusagen ein Journalist, wo mit mir mal zu einem anderen Art Wert, wo wir kommen, das so formuliert, das hat Südkurvencharakter. Also das heißt, es sind die Treuen von den Treuen, das heißt, du verkaufst in diese Kunden das da rein. Und Snowflake wächst ja schön dann, also hat sehr, sehr gute Zuwächse, auch einen sehr guten Ausblick aufs Finanzjahr 2024 gegeben. Dann, was Snowflake unterscheidet von vielen anderen Cloud-Unternehmen ist, dass du bei Snowflake zahlst auf Basis, was wirklich konsumiert wird. Das ist so, bleiben wir nochmal beim Beispiel Netflix. Netflix könnte auch, da zahlst du deine Monatsgebühr, aber du könntest genauso gut eine Gebühr zahlen, quasi wie du das nutzt. Und klar, wenn einer nur 2 Filme pro Monat anguckt, dann ist das reguläre Abo natürlich viel besser. Wenn jemand aber 30 Filme im Monat anguckt, dann wäre das Usage-Modell, also das Nutzungsmodell viel besser dann so. Und das ist eben das, wo aber viel mehr Hebel drin ist. Jetzt hat Snowflake einen relativ konservativen Ausblick gegeben dann fürs neue Geschäftsjahr. Aber wenn die Kunden da jetzt mehr machen auf der Plattform wieder, das heißt, dann spüren die das sofort, dann zieht das Geschäft gewaltig an dann und dann gehen die Sachen dann auch durch die Decke. Und das ist jetzt genau das Schöne, dass ich mich jetzt da in das sozusagen die eher verhaltene Performance da jetzt einbauen. Man denkt dran, wenn die jetzt mit ihren AI-Modellen da auch nachziehen und kommen, dann wird natürlich die Consumption deutlich zunehmen. Und da habe ich im Unternehmen sozusagen einen zusätzlichen Hebel dann da drin. Und das Zweite ist dann einfach auch, das muss man sagen, die Kundenzahlen upfront, also vorneweg dann. Das heißt, diese Bookings, die wir jetzt aktuell sehen, das ist eigentlich das Minimum an Umsatz, was da reinkommt. Und diese variable Consumption dann, die dann da drinsteckt dieses Jahr oder auch in Richtung kommendes Jahr, das ist alles Upside dann. Und dann kommen wieder, wenn das passiert, die Analysten ums Eck und sagen dann, boah, das Unternehmen, das wächst ja über den Erwartungen, ich muss die Aktie jetzt hochraten. Ja, dann ist es spät. Wenn der Kurs an dem Tag dann sicher wieder 20% zulegt. Da muss man die Besonderheiten wissen. Und auch Barron's hat am Wochenende einen schönen Artikel. Barron's für die Zuhörer ist das bekannteste und wichtigste amerikanische Börsenmagazin, Wochenmagazin. Wir haben gesagt, auf dem Niveau ist jetzt Snowflake sicherlich wieder eine gute Wahl. Also Snowflake gehört auch zu den Unternehmen, wo wir auch die Hand aufhalten, dann bei frischem Geld und da uns engagieren.
Ja, das macht absolut Sinn. Und lass uns zum Abschluss noch kurz über GitLab sprechen. Eins der, wie wir immer gesagt haben, fast Musterbeispiele für ein Technologieunternehmen der nächsten Generation, denn sie haben keine Headquarter, sie haben eigentlich keine Offices, sie sind weit verstreut. Ich glaube, es sind über 2000 Mitarbeiter, die GitLab hat, die weltweit arbeiten, es kein klassisches Headquarter gibt. Jetzt nach dem etwas verhalteneren Ausblick auch dort, die Aktie ging 22% nach unten. Trotzdem steckt da ein Riesenpotenzial, vor allem auch ein Riesen-AI-Potenzial. Wir haben hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal über GitLab gesprochen. Wie hast du die Zahlen da verfolgt? Ich denke, so wie ich dich ja kenne, bleibst du da weiter treu. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen gerade für die Investoren zu erfahren, wie du da die Zahlen aufgenommen hast und wie du da so ein bisschen den Ausblick hast auf GitLab.
Gerne. Also da nochmal ganz klar gesagt, wir haben uns ja bewusst Unternehmen ausgewählt. Das ist wie wenn man eine Mannschaft zusammenstellt und dann eben nicht wie beim Eishockey nach jeder Meldung dann da raus und rein geht und es hin und her chiffriert dann. Also wir haben uns Gedanken gemacht zu den Werten, warum so ein Wert dann da reinkommt. Mhm. Und nochmal, wenn ein Wert dann da runtergeht und wenn das Unternehmen technisch an der Spitze ist und auch vom Ausblick genau diese Perspektive aufzeigt, auch den adressierbaren Markt, dann, also durch diesen Plattformgang, zum Beispiel bei GitLab, haben sie einen Addressable Market von rund 40 Milliarden Dollar im Moment pro Jahr dann, was sie adressieren können. Und was man eben auch sieht, die Kennzahlen dann, die ganz klar nach oben gehen, also Cashflow positiv das sieht man dann eben an dem operativen Einkommen, sieht man an dem Cashflow, der ist untrüglich. Der soll also jetzt im Finanzjahr 2014 nachhaltig positiv sein. Ich habe das kann man alles nachlesen bei mir, beispielsweise in meinem Bestseller Silicon Valley Investing, schon vor fast 10 Jahren geschrieben, von dem sogenannten Hockeystick-Effekt, dass man dann genau sieht bei Unternehmen, die aus diesem Hockeystick eben rauskommen oder in diese Kurve nach oben gehen. Genau das sieht man jetzt bei GitLab, ob die jetzt mal ein Quartal oder ein halbes Jahr 5% schwächer wachsen oder stärker wachsen. It's stupid, it's all about economy, hat der Clinton mal gesagt. Dann, es gibt nicht dies am Reißbrett, die Wirtschaft, die so funktioniert dann, wenn diejenigen, die Sendung angucken und nicht gerade Beamte sind oder so, dann und die klassische Lohnsteigerung dann kriegen jedes Jahr oder in der Eisenbahnergewerkschaft sind, wie in Deutschland dann und so etwas dann, sondern wenn sie ganz normal ihr Ding in einem Wirtschaftsunternehmen verdienen, dann werden sie sehen, dass die Wirtschaft eben nicht gleichförmig läuft, dann linear nach oben dann und am Excel-Sheet, wo ich dann einfach eintrage, plus 30% jedes Jahr, so ist es halt nicht dann. Mhm. Es sind alles Menschen dahinter, da gibt es unterschiedliche Situationen, Kriege, Inflation, pipapo, entscheide dann einfach auch von Einzelnen. Aber man muss sehen, pflügt das Unternehmen eben langfristig dadurch dann. Und da ist eben vielleicht die zwei großen Trends, was sie verfolgen dann bei GitLab ist, sie sind eigentlich die Produktivitätsplattform für Entwickler. Wir selber nutzen die Plattform GitLab eben auch für unsere Softwareentwicklung dann. Sie haben die Komponente AI drinnen, du hast es angesprochen. Und in kaum einem anderen Wirtschaftsbereich kann man produktiver nun arbeiten durch das Thema künstliche Intelligenz als im Programmierbereich. Also ich will es nochmal den Zuhörerinformatiker nochmal kurz erläutern, wie es früher war. Früher hast du ein paar Bücher gehabt, dann wo du Algorithmen gehabt hast, dann Programmierbeispiele dann oder Bücher oder ganz früher habe ich die Dinger noch abgetippt dann aus Zeitschriften dann so, das war sehr mühsam. Dann gab es das Internet auf einmal, dann hat jeder rumgegoogelt und hat sich diese Snippets da gezogen. Mhm. Inzwischen hast du dann wie auf dem Rücken dann einen AI-Programmierer, der dir sagt, auf die Finger schaut und sagt, das machst besser so. Dann der Entwickler hat schon da der beste Algorithmus dafür entwickelt dann und liefert dir quasi dieses Snippet dann, dieses Code-Snippet dann da rein.
Ja,
dann.
An der Stelle ist ja noch interessant, der CEO von Nvidia hat ja erst kürzlich in einer Pressekonferenz gesagt, wenn du heute deinem Kind sagen solltest, was es zukünftig machen soll, sag nicht, es soll programmieren lernen, weil irgendwann wird nur noch AI-Code schreiben und im Grunde sitzt nachher nur noch einer da und überprüft und geht so ein bisschen drüber. Mhm. Deshalb, das ist schon interessant, oder? Das ist wo einfach extrem viele Möglichkeiten noch vor uns liegen.
Warum? Weil die Programmierung, und das ist das Spannende, kürzlich hat es Tom Tungusch, den ich in meinem Buch auch da ein ganzes Kapitel über das Thema, wie man Cloud-Unternehmen bewertet und wie man dahinter steigt. Und er gehört zu den wirklich Top-Intellektuellen im Silicon Valley, dann der regelmäßig darüber schreibt dann auch. Und er hat es kürzlich so auf den Punkt gebracht, man muss sich das jetzt so vorstellen, durch diese Prompts dann, auch durch dieses sogenannte Prompt-Engineering, kannst du jetzt mehr oder weniger im Klartext etwas formulieren dann und daraus entsteht Programmcode. Aber das Big Aber ist dann, aber du musst auch kreativ sein und belesen sein, dann, um das tun zu können. Ja. Dann. Ich habe es mit meinem Sohn selber ausprobiert und geübt, dann, weil er ein guter Schreiber ist. Dann. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür. Das heißt, wir sagen immer als Informatiker, Tool is a fool. Also ein Tool, ein Werkzeug ist ein Narr. Wer jetzt denkt, ich kann mich zurücklehnen dann und ich kann jetzt einen Ungebildeten davor setzen und den zum Programmierer Ausbildung bilden, das ist definitiv falsch. Die Fähigkeit dann eben da auch in diesem Prompt Engineering damit umzugehen, ist wirklich eine sehr intellektuelle Fähigkeit, das Maximale da rauszuholen. Das heißt, es braucht eher mehr Grips als weniger Grips an der Stelle. Ja.
Und da ist natürlich GitLab mehr oder minder das.
Auch da freut es uns, du hast es gesagt, sie haben kein Headquarter, kein Office, dann arbeiten komplett remote, haben also eine extrem gute Ausgangsposition. Unternehmen wie die UBS und Co., also große Finanzdienstleister und so weiter, alle setzen diese Plattform, diese Software ein. Und wir haben einen weiteren Mitspieler im Ring neben dem Thema AI, ist das Thema Demografie. Es gibt halt weltweit nur rund 40 Millionen gute Entwickler, gute Softwareentwickler. So, ja. Aber ich glaube, jeder hat so inzwischen verstanden, dann, dass an der Digitalisierung kein Weg dran vorbeiführt und dass wir eher mehr Digitalisierungsprojekte haben als weniger. Und so wie ich es wahrnehme, ob jetzt in der Dachregion oder generell, dann haben wir einen sogenannten Fachkräftemangel dann. So, und wie löst du das? Ja, kann man diese Entwickler nicht oder diese Fachkräfte dann im Labor züchten? Das wird es auch mal geben dann, aber noch nicht in der Breite dann, dass du die so auswählen kannst, wie du sie oder wie es die Industrie vielleicht gerne hätte. Also dementsprechend musst du diejenigen, die du hast, also diese 40 Millionen, eben x-mal produktiver machen dann. Und das geht es dann. Und das kannst du durch künstliche Intelligenz oder du kannst auch sagen, vielleicht mittelmäßige Tätigkeiten oder ein Entwickler hat bisher vielleicht 70% seiner Zeit mit Dingen zu tun gehabt, die eigentlich nicht mit Codeschreiben zu tun hatten dann. So. Und jetzt kannst du ihm diesen Ballast dann stärker abnehmen, dass er eben schlicht und einfach mehr Output generiert dann. Also, und that's not a bad situation, dass du vielleicht aus diesen 40 Millionen auf einmal 80 Millionen machst, also die doppelt so viel Output dann generieren, dann wäre schon ziemlich viel gewonnen. Ja?
Absolut. Das ist ja auch ein Grund, du hast es gesagt, es wird alles digitaler. Wir sind in einer extrem technologischen Welt unterwegs. Deshalb haben wir ja auch die nächste Generation Tech-Aktien in einem Index verpackt. Thomas, vielen Dank an dich. Ich glaube, es war wieder einige extrem spannende Insights und vor allem ein Thema, was mir einfach wichtig ist und was ich einfach nochmal ausdrücklich sagen möchte. Und da auch danke an dich, Thomas. Ich glaube, es gibt im deutschsprachigen Raum niemand, der so transparent in seine Strategie, in seine Indexstrategie reinschauen lässt. Und das ist uns auch extrem wichtig, dass wir so ein Index beziehungsweise das AMC so transparent mit dir gemeinsam begleiten, denn es ist wichtig, dass die Investoren Bescheid wissen über das, was drin ist und vor allem noch viel, viel tiefer, wie du auch zu den einzelnen Titeln stehst. Dafür vielen Dank und wir werden das auch weiterhin begleiten. Diesmal lassen wir uns keine 3 Wochen Zeit, denn die Berichtssaison ist vorbei. Aber es war wichtig, eben genau auf diese Zahlen noch zu warten. Danke, Thomas. Und
absolut. Sage auch danke, Roman. Vielleicht noch ein Tipp oder ein Hinweis, was ich persönlich auch immer mache, sozusagen mit meinem eigenen AMC oder mit meinem eigenen Portfolio dann. Da, wo vergleichbar ist mit und das Schöne am AMC, dass man da eben situativ dann zukaufen kann, wenn man von den Werten überzeugt ist. Ich habe selber auch immer eben mein Portfolio im Blick. Und wenn ich zukaufe, schaue ich mir übrigens immer die Charts an. Und da, wo die Most Broken Charts in den Werten sind, die ich habe, da reinvestiere ich dann Geld dann. Und das war in der Vergangenheit eigentlich immer ziemlich lukrativ. Viele Anleger machen genau den Fehler, dass sie immer das kaufen, was dann am besten gelaufen ist, am teuersten von dem, was sie im Portfolio haben oder dazu kaufen. So kannst du eben keine Performance machen. Und deshalb nochmal, wenn jetzt die Werte jetzt wie hier zurückkommen, aber grundsätzlich an den Werten nichts zu deuteln, dann, und wie gesagt, ob 3% hin oder her dann, oder ob einer sagt, ja, die haben jetzt die Markterwartungen um 1 Cent verfehlt oder sowas, das halte ich alles für Quatsch dann, weil das gibt uns eben, wie Charlie Munger richtigerweise gesagt hat, da noch, das gibt uns eben genau die Opportunitäten, denn nochmal, Geld verdient man nicht im Einkauf, wie Charlie Munger noch gesagt hat, kurz vor seinem Tod, Geld verdient man auch nicht am Aktienmarkt mit dem Verkauf, sondern Geld verdient man damit, dass man in den Werten, an die man glaubt, dann auch drin bleibt, stick with it, wie die Amerikaner sagen, also dann das zu verfolgen, dann das ist die Kunst dabei, das ist nicht einfach, das ist schwierig dann, das gehört zum Geschäft dazu, aber nur so erwirtschaftet man dann auch nachhaltig eine gute Performance.
Genau, eine nachhaltig gute Performance, du hast gesagt, das ist nicht einfach, das Ganze, und wer eben sich es ein bisschen einfacher machen möchte, hat die Möglichkeit, eben in diesen Index zu investieren. Alle Informationen packen wir nochmal in die Shownotes. Dort findet ihr dann auch alle Informationen zum Index, wo ihr den findet. Und ja, das war's für diese Woche. Danke, Thomas, und danke euch. Bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.
Die besten Tech-Aktien der nächsten Generation gibt es auch in einem Index. Einfach, transparent und täglich handelbar. Mehr dazu auf amc.catfp.com. Dieser Podcast stellt weder ein Angebot eines Finanzinstruments noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft.